Próbny egzamin maturalny. Niemiecki. Zakres rozszerzony.
Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 25 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i polecenia do poszczególnych zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z usłyszanymi poleceniami w czasie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu.
Zadanie pierwsze. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B lub C. Tekst pierwszy.
Deutsche Winter sind oft dunkel. Die Tage sind kurz und die Sonne zeigt sich nur selten. Bei vielen Nordeuropäern löst das graue Wetter eine Winterdepression aus. Dann fühlen sie sich müde und schlapp. Das beste Mittel gegen ein winterliches Stimmungstief ist das Tageslicht selbst. Man sollte so viel wie möglich draußen spazieren gehen und sich bewegen. Regelmäßiger Sport kann bei Winterdepressionen helfen. Dazu sollte man auf eine gesunde und vor allem vitaminreiche Ernährung achten.
Text drugi.
Ob Würstchen vom Grill, ein saftiges Steak oder Schnitzel, die Deutschen essen gern Fleisch. Durchschnittlich hat jeder Deutsche mehr als 1 Kilogramm Fleisch pro Woche auf dem Teller. Eigentlich empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung aber, nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche zu essen. Das entspricht ungefähr 2 Schnitzeln. Wer viel Fleisch isst, schadet nicht nur seiner Gesundheit, sondern auch der Umwelt. Bei der Produktion von tierischen Lebensmitteln entstehen nämlich Treibhausgase, die für das Klima sehr schädlich sind. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir 2/3 CO2 einsparen könnten, wenn wir weniger Fleisch und mehr Obst und Gemüse essen würden.
Text trzeci.
Frau Glasmacher, Sie sind Biologin und Expertin des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten. Warum sollte man sich gegen Masern impfen lassen?
2018 gab es in Deutschland 512 Masernfälle. Masern sind eine der ansteckendsten Krankheiten, die wir kennen. Man kann sich mit Masern schon anstecken, wenn man im gleichen Raum ist wie ein Infizierter. Die Krankheit kann in seltenen Fällen tödlich sein. Deswegen muss man sie bekämpfen. Damit eine Gesellschaft masernfrei wird, müssen 95% dagegen immun sein. Kinder sollen ungefähr zu ihrem ersten Geburtstag gegen Masern geimpft werden. In Deutschland gibt es keine Impfpflicht. Die Eltern entscheiden, ob ihr Kind geimpft wird. 93% der Schulanfänger sind durch die Masernimpfung geschützt. Doch nicht jeder vertraut den Medikamenten. Etwa 2 bis 5% in Deutschland sind strenge Gegner von Impfungen.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Text pierwszy.
Deutsche Winter sind oft dunkel. Die Tage sind kurz und die Sonne zeigt sich nur selten. Bei vielen Nordeuropäern löst das graue Wetter eine Winterdepression aus. Dann fühlen sie sich müde und schlapp. Das beste Mittel gegen ein winterliches Stimmungstief ist das Tageslicht selbst. Man sollte so viel wie möglich draußen spazieren gehen und sich bewegen. Regelmäßiger Sport kann bei Winterdepressionen helfen. Dazu sollte man auf eine gesunde und vor allem vitaminreiche Ernährung achten.
Text drugi.
Ob Würstchen vom Grill, ein saftiges Steak oder Schnitzel, die Deutschen essen gern Fleisch. Durchschnittlich hat jeder Deutsche mehr als 1 Kilogramm Fleisch pro Woche auf dem Teller. Eigentlich empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung aber, nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche zu essen. Das entspricht ungefähr 2 Schnitzeln. Wer viel Fleisch isst, schadet nicht nur seiner Gesundheit, sondern auch der Umwelt. Bei der Produktion von tierischen Lebensmitteln entstehen nämlich Treibhausgase, die für das Klima sehr schädlich sind. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir 2/3 CO2 einsparen könnten, wenn wir weniger Fleisch und mehr Obst und Gemüse essen würden.
Text trzeci.
Frau Glasmacher, Sie sind Biologin und Expertin des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten. Warum sollte man sich gegen Masern impfen lassen?
2018 gab es in Deutschland 512 Masernfälle. Masern sind eine der ansteckendsten Krankheiten, die wir kennen. Man kann sich mit Masern schon anstecken, wenn man im gleichen Raum ist wie ein Infizierter. Die Krankheit kann in seltenen Fällen tödlich sein. Deswegen muss man sie bekämpfen. Damit eine Gesellschaft masernfrei wird, müssen 95% dagegen immun sein. Kinder sollen ungefähr zu ihrem ersten Geburtstag gegen Masern geimpft werden. In Deutschland gibt es keine Impfpflicht. Die Eltern entscheiden, ob ihr Kind geimpft wird. 93% der Schulanfänger sind durch die Masernimpfung geschützt. Doch nicht jeder vertraut den Medikamenten. Etwa 2 bis 5% in Deutschland sind strenge Gegner von Impfungen.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie. Usłyszysz dwukrotnie 4 wypowiedzi dotyczące sąsiadów. Do każdej wypowiedzi, od 1 do 4, dopasuj odpowiadające jej zdanie, od A do E. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Text pierwszy.
Wer sich gut mit seinen Nachbarn versteht, hat einen Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit, Hilfe zu bekommen, steigt. Egal, ob man an einem Sonntag beim Kuchenbacken steht und merkt, dass es keinen Zucker mehr im Haus gibt, oder ob man jemanden braucht, der sich um die Pflanzen kümmert, während wir auf Urlaub sind, gute Nachbarn helfen gerne aus. Im Idealfall werden aus guten Nachbarn sogar Freunde, die man hin und wieder mal einladen kann. Hier gilt jedoch das Motto: Alles kann, nichts muss. Man kann sich mit den Nachbarn auch einfach gut verstehen, ohne sich gleich anfreunden zu müssen. Aber wenn Frau Müller von nebenan schon immer so nett ist und die Sympathie erwidert wird, was spricht dagegen, sich einmal auch außerhalb des Treppenhauses zu treffen?
Text drugi.
Ich sehe meine Nachbarn sehr selten. Wir treffen uns einfach nicht zufällig im Treppenhaus. Ich habe auch kein Bedürfnis, mich mit ihnen anzufreunden. Was sollte ich mit Familien, mit Kindern oder Rentnern anfangen? Sie haben ganz andere Probleme als ich. Und wenn ich manchmal am Abend ein Ei für den Kuchen brauche, würde ich meine Nachbarn nicht stören wollen. Da fahre ich lieber zwei Stationen zum Geschäft, das lange offen hat. Außerdem arbeite ich ziemlich lange. Wenn ich am Abend nach Hause komme, habe ich eh keine Kapazitäten, mich mit meinen Nachbarn zu treffen.
Text trzeci.
In meiner Stadt ist eine handwerkliche Nachbarschaftshilfe entstanden. Glühbirnen wechseln, Stühle reparieren, Leisten kleben oder die Vermittlung von günstigen Möbeln aus dem sozialen Kaufhaus. Für fast alles gibt es eine schnelle, unkomplizierte Lösung. Wir sind alle im Ruhestand und haben Zeit, die wir gerne investieren, um unseren Nachbarn zu helfen. 6 Ehrenamtliche sind schon seit 2011 bei hilfebedürftigen Nachbarn unterwegs, um kleinere Reparaturen auszuführen. Damit die Hilfe auch die richtigen Personen erreicht, werden Anfragen im Vorfeld eingehend geprüft.
Text czwarty.
Ich beneidete die Menschen um ihre Nachbarn. Meine beste Freundin zum Beispiel wohnte in einem Mehrfamilienhaus und ein paar Stockwerke weiter unten wohnte ein Mädchen, das häufig an ihrer Wohnungstür klingelte und fragte, ob sie Zeit zum Spielen habe. Wie toll ich das fand! Wie gerne ich das auch haben wollte. Nicht, dass ich wohntechnisch irgendeinen Mangel gelitten hätte, im Gegenteil. Das Forsthaus, das wir bewohnen durften, solange mein Vater dort arbeitete, war im Vergleich zu der kleinen Wohnung meiner besten Freundin eine Art luxuriöse Riesenvilla. Nur eines hatte ich eben nicht: Nachbarn. Lange Zeit waren meine nächsten Nachbarn Wildschweine in einem Gehege. Obwohl ich die sehr liebte und sehr viel Zeit mit ihnen verbrachte, konnte ich trotzdem nicht zu ihnen hingehen, klingeln und fragen, ob sie Zeit zum Spielen hatten.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Text pierwszy.
Wer sich gut mit seinen Nachbarn versteht, hat einen Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit, Hilfe zu bekommen, steigt. Egal, ob man an einem Sonntag beim Kuchenbacken steht und merkt, dass es keinen Zucker mehr im Haus gibt, oder ob man jemanden braucht, der sich um die Pflanzen kümmert, während wir auf Urlaub sind, gute Nachbarn helfen gerne aus. Im Idealfall werden aus guten Nachbarn sogar Freunde, die man hin und wieder mal einladen kann. Hier gilt jedoch das Motto: Alles kann, nichts muss. Man kann sich mit den Nachbarn auch einfach gut verstehen, ohne sich gleich anfreunden zu müssen. Aber wenn Frau Müller von nebenan schon immer so nett ist und die Sympathie erwidert wird, was spricht dagegen, sich einmal auch außerhalb des Treppenhauses zu treffen?
Text drugi.
Ich sehe meine Nachbarn sehr selten. Wir treffen uns einfach nicht zufällig im Treppenhaus. Ich habe auch kein Bedürfnis, mich mit ihnen anzufreunden. Was sollte ich mit Familien, mit Kindern oder Rentnern anfangen? Sie haben ganz andere Probleme als ich. Und wenn ich manchmal am Abend ein Ei für den Kuchen brauche, würde ich meine Nachbarn nicht stören wollen. Da fahre ich lieber zwei Stationen zum Geschäft, das lange offen hat. Außerdem arbeite ich ziemlich lange. Wenn ich am Abend nach Hause komme, habe ich eh keine Kapazitäten, mich mit meinen Nachbarn zu treffen.
Text trzeci.
In meiner Stadt ist eine handwerkliche Nachbarschaftshilfe entstanden. Glühbirnen wechseln, Stühle reparieren, Leisten kleben oder die Vermittlung von günstigen Möbeln aus dem sozialen Kaufhaus. Für fast alles gibt es eine schnelle, unkomplizierte Lösung. Wir sind alle im Ruhestand und haben Zeit, die wir gerne investieren, um unseren Nachbarn zu helfen. 6 Ehrenamtliche sind schon seit 2011 bei hilfebedürftigen Nachbarn unterwegs, um kleinere Reparaturen auszuführen. Damit die Hilfe auch die richtigen Personen erreicht, werden Anfragen im Vorfeld eingehend geprüft.
Text 4.
Ich beneidete die Menschen um ihre Nachbarn. Meine beste Freundin zum Beispiel wohnte in einem Mehrfamilienhaus und ein paar Stockwerke weiter unten wohnte ein Mädchen, das häufig an ihrer Wohnungstür klingelte und fragte, ob sie Zeit zum Spielen habe. Wie toll ich das fand! Wie gerne ich das auch haben wollte. Nicht, dass ich wohntechnisch irgendeinen Mangel gelitten hätte. Im Gegenteil. Das Forsthaus, das wir bewohnen durften, solange mein Vater dort arbeitete, war im Vergleich zu der kleinen Wohnung meiner besten Freundin eine Art luxuriöse Riesenvilla. Nur eines hatte ich eben nicht: Nachbarn. Lange Zeit waren meine nächsten Nachbarn Wildschweine in einem Gehege. Obwohl ich die sehr liebte und sehr viel Zeit mit ihnen verbrachte, konnte ich trotzdem nicht zu ihnen hingehen, klingeln und fragen, ob sie Zeit zum Spielen hatten.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie. Usłyszysz dwukrotnie wywiad z doradcą żywieniowym. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B, C lub D.
Herr Müller, wie sieht der Arbeitsalltag des Ernährungsberaters aus?
Grundsätzlich bedeutet Ernährungsberatung an erster Stelle ein Vertrauensverhältnis zwischen Berater und Klient zu schaffen. Der Berater muss zu seinem Klienten einen guten Kontakt aufbauen und zunächst sein bisheriges Essverhalten prüfen. Dann schaut der Ernährungsberater, was aufgrund der Erkrankung oder des Wunsches des Kunden in wissenschaftlich begründeter Form notwendig wäre. Das muss er dem Kunden dann so übersetzen, dass er das verstehen kann.
Welche Stellung nimmt Ernährung im Gesundheitswesen ein?
Ernährung hat eine weitaus größere Bedeutung, als die meisten Menschen denken. Das größte Problem ist, dass sich die Menschen anders ernähren, als sie sollten. Falsche Ernährung und die daraus entstehenden Krankheiten sind der größte Faktor im Gesundheitswesen überhaupt. Ein Großteil der Todesfälle geht auf die Kosten von Fehl- und Überernährung zurück. Wir haben in Deutschland einen großen Nachholbedarf, was kundenorientierte Ernährungsberatung angeht.
Welche Maßnahmen können helfen, den Menschen gesunde Ernährung näher zu bringen?
Bei der Behandlung oder Vermeidung von Krankheiten werden Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln mehr Bedeutung beigemessen als dem Essverhalten. Dabei ist Ernährung das wichtigste Medikament. Schon Hippokrates hat gewusst, lass deine Ernährung deine Medizin und Medizin deine Nahrung sein. Das Problem ist, dass die Menschen das nicht einsehen wollen. Viele glauben, dass eine gesundheitsbewusste Ernährungsweise oder eine diätetische Therapie nicht gut schmeckt. Man darf aber nicht vergessen, dass Diätetik die Kunst des Erlaubens ist, dass eine gesundheitsbewusste Ernährung Spaß machen kann und auch sicher gut schmeckt.
Wenn jemand den Wunsch hat, im Bereich Ernährungsberatung beruflich tätig zu werden, was sollte er tun?
Dann sollte man ein Studium der Ernährungswissenschaften abschließen. Oder als Arzt oder Apotheker eine Weiterbildung vom Berufsverband durchführen. Erst dann ist man qualifiziert, eine Ernährungsberatung durchzuführen. Trotzdem gibt es viele nicht qualifizierende Angebote. Solange man das nur für sich selbst nutzt und sich der Qualität der Weiterbildung bewusst ist, kann man natürlich einen solchen Lehrgang oder ein Fernstudium absolvieren.
Herr Müller, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Herr Müller, wie sieht der Arbeitsalltag des Ernährungsberaters aus?
Grundsätzlich bedeutet Ernährungsberatung an erster Stelle ein Vertrauensverhältnis zwischen Berater und Klient zu schaffen. Der Berater muss zu seinem Klienten einen guten Kontakt aufbauen und zunächst sein bisheriges Essverhalten prüfen. Dann schaut der Ernährungsberater, was aufgrund der Erkrankung oder des Wunsches des Kunden in wissenschaftlich begründeter Form notwendig wäre. Das muss er dem Kunden dann so übersetzen, dass er das verstehen kann.
Welche Stellung nimmt Ernährung im Gesundheitswesen ein?
Ernährung hat eine weitaus größere Bedeutung, als die meisten Menschen denken. Das größte Problem ist, dass sich die Menschen anders ernähren, als sie sollten. Falsche Ernährung und die daraus entstehenden Krankheiten sind der größte Faktor im Gesundheitswesen überhaupt. Ein Großteil der Todesfälle geht auf die Kosten von Fehl- und Überernährung zurück. Wir haben in Deutschland einen großen Nachholbedarf, was kundenorientierte Ernährungsberatung angeht.
Welche Maßnahmen können helfen, den Menschen gesunde Ernährung näher zu bringen?
Bei der Behandlung oder Vermeidung von Krankheiten werden Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln mehr Bedeutung beigemessen als dem Essverhalten. Dabei ist Ernährung das wichtigste Medikament. Schon Hippokrates hat gewusst, lass deine Ernährung deine Medizin und Medizin deine Nahrung sein. Das Problem ist, dass die Menschen das nicht einsehen wollen. Viele glauben, dass eine gesundheitsbewusste Ernährungsweise oder eine diätetische Therapie nicht gut schmeckt. Man darf aber nicht vergessen, dass Diätetik die Kunst des Erlaubens ist, dass eine gesundheitsbewusste Ernährung Spaß machen kann und auch sicher gut schmeckt.
Wenn jemand den Wunsch hat, im Bereich Ernährungsberatung beruflich tätig zu werden, was sollte er tun?
Dann sollte man ein Studium der Ernährungswissenschaften abschließen. Oder als Arzt oder Apotheker eine Weiterbildung vom Berufsverband durchführen. Erst dann ist man qualifiziert, eine Ernährungsberatung durchzuführen. Trotzdem gibt es viele nicht qualifizierende Angebote. Solange man das nur für sich selbst nutzt und sich der Qualität der Weiterbildung bewusst ist, kann man natürlich einen solchen Lehrgang oder ein Fernstudium absolvieren.
Herr Müller, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.